Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Herzlich willkommen hier von der New York Stock Exchange an der Wall Street, dem Finanzherz der Welt. Und wir wollen mal ein wenig New York mit Frankfurt vergleichen. Ist das hier wirklich alles viel, viel größer oder wo sind die kleinen und feinen Unterschiede? Das bespreche ich mit Tim Oechsner, er ist Wertpapierhändler und Kapitalmarktexperte der Steubing AG. Normalerweise sehen wir uns auf dem Frankfurter Parkett, heute hier in New York. Erstmal herzlich willkommen.
Hallo Herr Koch, freut mich sehr.
Wir wollen mal so ein paar Punkte durchgehen und ich glaube, das ist sehr informativ, auch für Anleger, um mal zu verstehen, wie viel größer und schöner in Anführungsstrichen dann vielleicht New York ist. Fangen wir mal an bei der Marktgröße.
Ja, die Marktgröße ist in New York hier fast 20 Mal so groß wie entsprechend beim DAX. Wir haben in den USA einerseits den führenden Aktienmarkt weltweit. In Deutschland haben wir zumindest den führenden Aktienmarkt in Europa. Hier in den USA ist es so, dass die Marktkapitalisierung des S&P 500 40.000 Milliarden ist, also 40 Billionen. Das sind 12 Nullen. Das ist ungefähr der Faktor 3, 3,5-fach von dem größten Asset der Welt, von Gold. Gold hat ungefähr 12 Millionen. Und insofern der Faktor 3,5-fach von dem größten Asset der Welt ist die Markttiefe hier vom S&P 500. Und wir haben natürlich hier in New York entsprechend die Technologieunternehmen, die technologieentsprechende Orientierung. Hier ist natürlich die Heimat im Prinzip bei der Nasdaq oder auch hier teilweise bei der New York Stock Exchange von den größten Technologieunternehmen der Welt. Also die Magnificent Seven, Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Meta-Plattforms, also Facebook, Nvidia und Tesla. Also die glorreichen Sieben sind hier. Hier ist eine große Fokussierung auf Wachstumsunternehmen, auf Tech-Unternehmen und die Marktkapitalisierung ist ungefähr 20-fach so hoch wie in Deutschland. In Deutschland ist es so, dass wir mehr die klassische Industrie haben, also BMW, Mercedes, VW, Porsche, also die Automobilindustrie, die Chemieindustrie. Und insofern, wir haben in der Marktkapitalisierung vom DAX von 1,5 bis 2 Billionen. Also wir sehen den Faktor 20 im Prinzip kleiner. Daher kommen natürlich auch die Volumenunterschiede im täglichen Handel. Wenn man sich den kompletten Kapitalmarkt im Prinzip den Tag anschaut, ist es ja oft der Fall, dass im Prinzip dann die Wall Street auch entsprechend tonangebend ist und da die Volumen entsprechend nochmal reinkommen. Also der Faktor 20 ist das hier größer und natürlich von der Fokussierung her mehr auf Tech-Unternehmen und in Deutschland natürlich mehr die klassische Industrie, mehr dividendenorientiert, substanzwertorientiert und hier natürlich Startups, Tech-Unternehmen und natürlich jede Menge IPOs, deutlich mehr als in Deutschland zum Beispiel.
Schauen wir mal vielleicht auf den Börsenplatz selbst. Was kann man dazu sagen?
Ja, hier in New York bzw. in den USA ist natürlich die Liquidität entsprechend gebündelt. Es gibt natürlich nur die zwei großen Börsen, einmal natürlich die Nasdaq und einmal hier die New York Stock Exchange, während wir in Deutschland natürlich ganz viele kleine Börsenplätze haben. Wir haben Frankfurt als den größten an sich, wir haben Stuttgart, wir haben Hannover, Hamburg, Tradegate. Also es gibt extrem viele Börsenplätze in Frankfurt oder beziehungsweise in Deutschland und der Börsensektor in Deutschland ist im Konsolidierungsmodus, während wir hier im Prinzip die Liquidität gebündelt haben. Es gibt dann noch Chicago, da gibt es die Optionsbörse, da werden also Optionen gehandelt auf Aktienindizes oder auf einzelne Aktien und da wird auch sozusagen der VIX, also das Angstbarometer entsprechend dargestellt, also die erwartete Volatilität im S&P 500, das entsprechend in Chicago an der Optionsbörse und in Deutschland haben wir natürlich ganz viele kleine Börsen, natürlich die wichtigste Börse in Frankfurt ist natürlich die Frankfurter Wertpapierbörse mit den zwei Handelsplätzen Xetra auf der einen Seite von 9 bis 17.30 und natürlich das Frankfurter Parkett von 8 bis 22 Uhr, wo die Spezialisten entsprechend halbautomatisch natürlich die Orderbücher und die Orderlagen entsprechend betreuen. Und wir haben natürlich den Xetra-Handel von 9 bis 17.30 Uhr, die computergestützte Referenzbörse in Deutschland, der Referenzmarkt für die deutschen Aktien. Und insofern haben wir in Deutschland eine breit verfächerte Börsenlandschaft, während wir hier in den USA entsprechend die Liquidität gebündelt haben.
Und es gibt einige wirklich bekannte Indizes. Welche muss man da auf dem Schirm haben?
Ja, hier in den USA ist es eigentlich ganz klar, der S&P 500, der ist in 500 größten Unternehmen hier in den USA, also sehr marktbreit. Entsprechend viele ETFs basieren auch auf diesem Indiz. Dann natürlich der Nasdaq, Technologieunternehmen und entsprechend natürlich der Dow Jones, die 30 Unternehmen, die größten Unternehmen, die Blue Chips hier aus den USA. Und natürlich der angesprochene VIX-Index von der Chicago Options Exchange entsprechend. Da wird natürlich die Volatilität gemessen hier an den Aktienmärkten. Einerseits auf Einzelaktien, andererseits auf die Indizes. In Deutschland natürlich der DAX als die größten deutschen Aktien, die 40 Stück. Dann der MDAX und der SDAX, entsprechend die heimische Wirtschaft und der Mittelstand, also der lokale Footprint. Der TechDAX im Prinzip als Unternehmen oder beziehungsweise als Indiz, der im Prinzip die Technologiewerte entsprechend dann abbildet, und der VDAX, also das Volatility-Index-Maßstab sozusagen von der deutschen Börse. Also der VDAX ist quasi die Analogie zum VIX hier, der misst quasi die Volatilität in den Märkten, und hier in den USA haben wir natürlich auch noch den Russell 2000, den werden die ein oder andere Zuschauer auch schon mal entsprechend gehört haben. Russell 2000, die 2000 Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen, komplettieren hier die Indexfamilie.
Gibt es da Unterschiede in der Orientierung, Innovations- und Wachstumsorientierung? Werden wahrscheinlich beide Seiten haben.
Ja, in den USA ist natürlich eindeutig die Wachstumsorientierung hier im Vordergrund. Wir sehen hier, der Fokus ist auf Tech-Unternehmen. Die wachsen mit einer sehr hohen Rate. Die zahlen eine relativ niedrige Dividende. Wir sehen sehr, sehr viele Start-ups. Wir sehen sehr den Venture-Capital-Markt entsprechend sehr aktiv. Auch der M&A-Markt ist sehr aktiv. Also insofern hier ist in den USA ist alles auf Wachstum und Innovation ausgelegt. Und insofern sieht man auch hier sehr, sehr viele IPOs. Gab ja auch in der Vergangenheit den einen oder anderen deutschen Emittenten, der im Prinzip hätte in Frankfurt gelistet werden sollen. Aber aufgrund der Bürokratie und der ganzen Hindernisse sich im Prinzip hier für die New York Stock Exchange für Listing entschieden hat. Also insofern hier in den USA ist die Wachstumsorientierung und die Förderung des Kapitalmarktes im Vordergrund, und die Unternehmen sind Tech-Unternehmen, Start-ups etc. Während wir jetzt in Deutschland sehen, dass wir im Prinzip Substanzwerte haben, die klassische Industrie, Automobilindustrie, Chemieindustrie, und das ist eher ein konservativerer Ansatz mit natürlich auch deutlicher weniger IPOs im Prinzip in Deutschland. Und wie gesagt, in der Vergangenheit gab es auch das ein oder andere Unternehmen, wo die Anleger sich dann gewundert haben, warum listet der sich jetzt an der New York Stock Exchange, ist doch ein deutsches Unternehmen, warum nicht in Frankfurt? Aber der Kapitalmarkt ist hier um den Faktor 20 entsprechend tiefer und natürlich innovativer und von der Bürokratie her so, dass es sich letztendlich hier mit der Investorenbasis wahrscheinlich deutlich effizienter und geschickter umsetzen lässt einfach.
Kann man sagen, wie die Regulatorik und die Transparenz auf beiden Seiten des Atlantiks so sind?
Das kann man auf jeden Fall sagen. Also hier in den USA gibt es natürlich auch eine sehr, sehr hohe Regulatorik und eine sehr, sehr hohe Meldepflicht auch. Es muss alles sehr, sehr transparent sein, aber es ist letztendlich alles kapitalmarktförderlich und wachstumsförderlich. Also es gibt viele Regeln, die müssen beachtet werden, und die Compliance-Vorschriften hier in den USA sind auch sehr, sehr hoch, aber es ist natürlich alle kapitalmarktfreundlich und auf Wachstum orientiert. Während wir in Europa da wieder etwas konservativere Ansätze entsprechend haben, da ist es letztendlich so, dass der Kapitalmarkt entsprechend, dass da vor allem natürlich die Nachhaltigkeit im Vordergrund steht und auch die Datensicherheit. Also insofern die Regulatorik ist da auch eher dazu da. Letztendlich, im Prinzip ist es ein bisschen hinderlich und fördert eher die Bürokratie. Also insofern, der Ansatz ist derselbe, also hohe Transparenz, hohe Klarheit sozusagen für die Kapitalmarktteilnehmer, aber andererseits ein bisschen hier unternehmerfreundlicher umgesetzt in den USA, während es in Europa dann doch eher etwas bremsend wirkt, ja.
Und ein ganz wichtiges Thema ist, glaube ich, auch die Aktienkultur. Also hier ist das ein bisschen mehr in der DNA, und die Deutschen sind ja schon sehr zurückhaltend.
Richtig, die Deutschen sind sehr zurückhaltend oder waren bisher sehr zurückhaltend, aber hieß es immer, Aktie ist gleich Spekulation. Das möchte ich nicht in meinem Portfolio für die Altersvorsorge haben. Das ist natürlich dabei, sich etwas zu wandeln. Wir haben auch die letzten 10 Jahre gesehen, die ETFs haben ja einen Siegeszug hinter sich. Also insofern die Demokratisierung des Kapitalmarktes, dass im Prinzip Leute, die der Mittelschicht angehören oder auch knapp drunter entsprechend ETFs kaufen, also im Prinzip den gesamten Heuhaufen und keine Einzelaktien. Insofern in Deutschland, in Europa tut sich in der Hinsicht was. Hier in den USA ist es längst angekommen. Hier gibt es ganz viele arbeitgeberunterstützte Programme. Die Leute sparen über die Aktien, die bauen sich ihre Altersvorsorge entsprechend mit den Aktien auf. Die sind lange am Kapitalmarkt investiert. Die Zeit zeigt ja auch im Prinzip, umso länger man investiert ist, umso weniger Risiko wohnt dem Ganzen entsprechend inne. Also insofern hier in den USA ist der Ansatz hier wesentlich progressiver. Die Leute sind investiert, die Leute machen hier am Kapitalmarkt mit, kaufen im Prinzip die Aktien, kaufen ETFs, kaufen Indizes, und insofern sind die auch vom Arbeitgeber entsprechend unterstützt, und auch weit unterhalb der Mittelschicht ist im Prinzip die Aktienpartizipationsrate hier in den USA sehr, sehr hoch, während sie in Deutschland doch etwas geringer ist.
Das heißt, das Fazit ist, wir Deutschen können hier noch ein bisschen was von der Wall Street mit nach Hause nehmen?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also wenn man sieht, wie viele IPOs es hier an der New York Stock Exchange gibt, fast jeden Tag ein neues IPO entsprechend mit Bell-Ringing-Event. Also insofern, der Markt ist sehr, sehr aktiv. Es werden stets neue Aktien hier auch gelistet. Der Markt wächst, der Markt ist innovativ. Es sind hier in den USA jede Menge Tech Tech-Unternehmen, Startup-Unternehmen, der Venture-Capital-Markt ist sehr aktiv, auch natürlich die Unternehmensübernahmen, der M&A-Markt ist sehr aktiv. Also hier ist alles in den USA auf Wachstum ausgerichtet, auf Innovation, auf Vorankommen, aber haben natürlich trotzdem sehr, sehr klare Regeln, aber die im Prinzip das Vorankommen entsprechend unterstützen, während wir natürlich in Deutschland und Europa oftmals auch unter der Bürokratie leiden und insofern die Regeln da uns eher ausbremsen und es eher dann auch schwierig gemacht wird und eher dann die Regeln letztendlich dann irgendwie blockieren wirken. Insofern, ja, man könnte von New York und von der New York Stock Exchange und auch von der Nasdaq können die Europäer einiges lernen, wie man es richtig theoretisch macht.
Wir nehmen einfach ein bisschen was mit nach Deutschland, wenn wir zurückfliegen. Erstmal vielen Dank an Tim Oechsner von der Steubing AG und danke an Sie und euch, liebe Zuschauer. Viel Spaß beim Traden und bei Ihrer Aktienkultur. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.